Das ist Al Dente Entertainment.
Also mit Kind, mit Job, mit einem extra Studium. Also da habe ich mir schon die Kante gegeben und danach bin ich Geschäftsführerin geworden. So war das.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Diana Illien, Teil 2.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Dies ist der zweite Teil von Lebenslauf unzensiert mit Diana Illien. Im ersten Teil erzählt uns die ehemalige Chefin des Münchner Filmfests von ihrer bunten Jugend in Frankfurt und wie sie durch Zufall und ein bisschen Romantik ins Filmbusiness eintauchte. Auch die Folge könnt ihr überall nachhören, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil.
Okay, also das war die Zeit als Lizenzeinkäuferin.
Genau, für Filme.
Aber das war nicht das Ende der Reise. Irgendwann ist was passiert und du bist woanders hingegangen.
Genau, da gab es neue Geschäftsführer. Ich musste auch erstmal kapieren, dass ich einen großen Bereich zu verantworten hatte. Das ist ja so ein bisschen typisch Frau, dass man gar nicht schätzt und checkt, wie einflussreich man war. Und der wollte mit seinen Leuten arbeiten. Und dann dachte ich mir, jetzt gehe ich mal zu so einem Konzern. Ich wollte mal zu einem großen Konzern und nicht zu einem Fernsehsender oder Medienbereich, wo so Hire and Fire herrschte, und ging dann für viele Jahre zur Deutschen Telekom. Die haben damals eine Einheit gegründet, eine digitale TV-Einheit. Da wurde ich auch wieder von einem tollen Mann geholt, dem Dr. Thorsten Kreindl, der bis heute sehr gut im Geschäft ist und mit Startups zu tun hat. Und da war ich dann 7 Jahre bei der Telekom. Aber das, was wir eigentlich tun sollten, hat nicht geklappt. Im Zusammenschluss mit Kirch und mit dessen Programmen, weil die Telekom war zu mächtig mit ihren Kabeln und dass sie das ganze Kabel hatten und das Telefonnetz. Das war zu viel. Das Kartellamt hat das dann vereitelt. Und dadurch hatten wir dann nicht so viel Arbeit wie geplant. Und in der Zeit habe ich auch meinen Ex-Mann kennengelernt, weil vorher hatte ich ja nie Zeit und war so wenig aus. Und dann habe ich angefangen auszugehen, da habe ich meinen Mann kennengelernt und habe auch dann kurze Zeit später oder 1,5 Jahre später meine Tochter bekommen. Genau, das war alles noch zu Telekom-Zeiten.
Leo Kirch kennen wir jetzt natürlich gut vom Namen her, war somit der mächtigste und größte Lizenzhändler, den es in 80er und 90er Jahren gab.
Es gab 2 große Player, es gab einen großen Verlag, der hieß Bertelsmann, dem gehörten viele Sender, und es gab auf der anderen Seite eben den Leo Kirch mit den Sendern ProSieben, Sat.1, die sie heute sind zum Beispiel. Und damals wurde uns auch verboten, miteinander groß zu reden, und das schätze ich heute so. Die jungen Leute reden einfach alle miteinander und heute würde man miteinander reden. Das waren damals getrennte Welten, das waren 2 große Konzerne. Und es wurde sich verbieten, das erinnere ich mich noch, als wir auf den Messen waren. Man kannte sich ja eigentlich so aus der Ferne und grüßte sich so ganz scheu. Aber es war klar, wir setzen uns nicht zu denen an den Tisch.
War auch die Konkurrenz.
Genau, also es war die Konkurrenz.
Wenn es darum ging, bestimmte Lizenzen zu finden und zu erwerben, wusste man, gegen wen man im Rennen ist.
Genau.
Das war schon immer der Feind.
Ja, das war der Feind, so könnte man das sagen, genau. Das mag ich an der heutigen Zeit, dass viel kooperativer gearbeitet wird. Die Leute sind ja eigentlich intelligent genug, um zu wissen, was erzähle ich nicht. Ne?
Wie war es denn, ich versuche die Frage richtig zu formulieren, dass sie nicht dämlich klingt, als Frau in den 90ern in solchen Positionen zu sein? War das anders als heute? Was würdest du sagen?
Ich höre von unserem Alumni-Kreis, ich habe noch mal studiert, mit 40 habe ich noch mal Wirtschaft studiert und MBA gemacht, und da treffen wir uns auch mit den aktuellen oder Leuten, jungen Frauen, die noch drauf sind, und ich bin erschüttert, was die mir noch aus Konzernen oder was die noch durchmachen, immer noch in meiner Zeit. Wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich durch viele tolle Männer gefördert war. Ich habe auch nie schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht, also so war es nicht. Aber das waren halt zufällig immer Männer an der Macht, die mich sehr gefördert haben und die froh waren, eine Frau in ihrer Mitte zu haben. Und das hat mir gut getan. Gleichzeitig musstest du ja im Grunde genommen so hart sein wie ein Mann. Und ich würde sagen, das gilt heutzutage auch noch. Und das ist was, was mir sehr am Herzen liegt, dieses Thema. Das ist nicht leicht für die Frauen, während die Männer ihre Netzwerke abends beim Golf, beim Saufen aufs Vortrefflichste spinnen, ist es für eine Frau wichtig, sich fit zu halten, vielleicht zu den Kindern nach Hause zu gehen und kann eben nicht immer after work rumhocken und trinken, weil auch das, was man Männern leicht verzeiht, verzeiht man einer Frau nicht.
Als du bei der Telekom warst, also praktisch dort ja eine Content Managerin warst,
so hieß es, Content Management, genau, es war ganz moderner Ausdruck damals, ja. Genau.
Was hast du dort getan?
Man wollte ursprünglich eine Plattform für Filme und Serien gründen und als das nicht so gelang, und das war auch so irre, war ich zuständig für die Einspeisung der ausländischen Fernsehsender ins Kabel. Und ich sagte zu meinem Chef, wie? Also ich soll jetzt entscheiden, ob wir einen türkischen oder einen indischen oder einen Sender? Sagt er, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie mache ich denn das? Und dann habe ich halt einfach geguckt, wie viel türkische Haushalte hatten wir. Damals waren es 2,5 Millionen. Aha, es gibt anscheinend unheimlich viele Inder und Pakistanis in Deutschland, viele Ärzte in Hamburg da, die wollen alle Cricket gucken. Okay, jetzt gucke ich mal, welchen indischen Sender nehmen wir denn da? Ja, so war das. Und ich war verantwortlich, habe das noch kurz mit meinem Chef abgesprochen. Der hat gesagt, ja, wenn du das alles ordentlich recherchiert hast, dann werden die jetzt eingespeist, weil damals wurde das Kabel digital. Das heißt, in jeden, das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen. Es gab nicht so viele Sender. Es gab wenige Sender und die Technik war noch nicht so weit. Und plötzlich kriegtest du in einen Kanal 10 Sender rein und die habe ich einfach selber entschieden. Dementsprechend wurde ich auch in die Türkei eingeladen, nach Indien eingeladen, zur Bollywood-Verleihung, weil ich ja die Fernsehleute da kannte. Also es war immer toll.
Ach, wie lustig. Wie war das, so auf einer Bollywood-Verleihung zu sein? Also auch mit gemeinsam tanzen dann? Also ganz klischee-mäßig?
Also das war so klischee-mäßig. Also erstmal waren wir in so einem Bus und so einem Verkehr stecken geblieben, aber das war alles so VIP-mäßig und rechts und links versuchten die Bettler da an den Bus zu klopfen und wurden dann so ungefähr mit Stangen weggestoßen. Also es war ein krasses Erlebnis in Indien. Und dann kamen wir an bei den Bollywood Awards und meine Freundin und ich hatte eine Freundin, die auch Geschäfte mit Indien machte und dann auch eingeladen war. Und wir dachten, wir wären wahnsinnig schön angezogen. Wir waren noch bei der Kosmetik gewesen. Und im Vergleich zu den Inderinnen sahen wir aus wie verrückte Hausfrauen. Die Inderinnen hatten goldene Kleider, wo Diamanten und Edelsteine eingenäht waren und hatten Schleier und lange Gewänder. Und wir hatten halt so normales, ein schönes schwarzes Abendkleid mit so ein paar bisschen auffälligeren Ohrringen. Also das war Wahnsinn, wie wir da hinten runtergefallen sind im Vergleich zu den wunderschönen Indern und Inderinnen. Und das war super aufregend. Da habe ich gesehen, was Show ist. Und übrigens, größte Filmproduktion der Welt ist ja nicht Hollywood, sondern Bollywood. Das hast du gesehen. Auf der Bühne waren 200 Tänzer, sind Autos explodiert. Also es war der Wahnsinn. Es war toll.
Das war eine Zeit lang ganz populär.
Das ist ganz populär, das Bollywood. Genau, ich bin dann auch später nochmal drauf gekommen, weil es dann drum ging, ob wir vielleicht Bollywood-Filme einkaufen, ein paar. Also das war eine tolle Zeit, wo ich nochmal eine ganz andere Welt kennengelernt habe, ja.
Lustig und schön auch, toll.
Immer schön.
Mannigfaltig.
Ja.
Unglaublich. Und dann warst du 7 Jahre warst du bei der Telekom. Das war so eine Art Vorläufer zu Magenta, kann man
ganz
sagen?
Ganz genau. Das ist heute Magenta, Magenta TV ist das heute. Da war ich aber dann schon weg.
Warst dann praktisch die Herrin mehrerer Sender.
Ja, genau, könnte man so sagen. Ja, aber ja. Ich will mir da auch nicht zu viel drauf einbinden. Es war ja auch ein großes Team dabei, die auch technisch dafür gesorgt haben, dass alles funktioniert. Aber ich hatte immerhin entschieden, was da reinkommt, zusammen mit meinem früheren Chef, oder dem habe ich das vorgeschlagen und der hat viel Vertrauen in mich gehabt, ja.
Was passierte nach der Telekom?
Dann bin ich zu Telepool, da wird es jetzt öffentlich-rechtlich. Also wenn ein Japaner Schlösser in Bayern kaufen will, geht er zu Telepool und holt sich da das Programm. Und es galt damals, den Programmeinkauf im Bayerischen Rundfunk aufzubauen. Das war perfekt, ich hatte ein kleines Kind, ich war Riesenbudgets gewohnt. Und das war ein kleineres Budget, was man da hatte zum Einkaufen. Und es ging darum, dass nicht jede Abteilung, also die Abteilung Kultur, die Abteilung Tierfilme, die Abteilung Spielfilme, dass nicht jeder getrennt einkauft, sondern dass das zentralisiert wird. Das geht dann auch ein bisschen mit rechteren Dingen zu, wenn sowas zentralisiert ist und eine Person dafür alles sorgt. Und das habe ich aufgebaut. Mein größter Coup war, dass ich Königlich Bayerisches Amtsgericht beim ZDF rausbekommen habe. Und das war der Traum vom Programmdirektor, der hat gesagt, das Königlich Bayerische Amtsgericht ist doch sowas Bayerisches. Aber das ZDF hat es produziert und hat es nie weggegeben, weil es ein Flaggschiff von denen war. Und aufgrund meiner guten Kontakte und meiner Professionalität habe ich es geschafft, das loszueisen aus dem ZDF. Und dann kann der Bayerische Rundfunk bis heute Königlich Bayerisches Amtsgericht so eine ganz lustige, altmodische, tolle Serie ausstrahlen.
Karl Obermeier.
Ganz genau. Ganz genau. Und damit war ich der Star im Bayerischen Rundfunk. Damit wussten sie, aha, dieser komische Neue, diese Frau, die da jetzt den Einkauf übernehmen soll und wir dürfen jetzt gar nicht mehr selber mit den Verleihern die Verträge machen, die ist gut. Und das war gut, ja. Mhm. Ich bin damals, darüber haben wir auch gesprochen, bin ich leider mal sehr krank gewesen. Das war am Anfang dieser Zeit im Bayerischen Rundfunk. Okay. Und das war eine sehr schwere Zeit. Mein Kind war noch klein, die Elena war, glaube ich, so anderthalb. Und ich hatte damals Krebs. Ich sitze heute hier. Es ist über 20 Jahre später.
Hast du es überlebt, offensichtlich?
Offensichtlich habe ich es überlebt und besiegt. Aber das war eine ganz schwere Zeit. Und das werde ich auch nie vergessen, als ich zu meinem Chef ging und sagte, du, ich bin gerade neu im Job. Ich bin krank geworden. Da hat er fast angefangen zu weinen und sagt, mach, was du tun musst. Tu alles, was du tun musst. Ich möchte nichts hören davon, dass du aufhörst oder so. Du kannst hier weiterarbeiten, teilst dir ein, wie du willst. Und das werde ich ihm nie vergessen, dass er mir das, das war da Thomas Weimar, ein berühmt-berüchtigter Manager. Aber ich kann nur sagen, wenn es hart auf hart ging, da hat er einem die Hand gereicht. Das werde ich ihm nie vergessen. Und auch der mich dahin geholt hatte, der Marc Gabison, auch ein großer Fernseh- oder ein großer Filmeinkäufer, genau.
Wie geht man damit um? Also wenn man gerade junge Mama ist, frisch gewordene Mama, ja, und dann mit einer Krankheit konfrontiert wird, die ja für viele auch immer gleich so was Finales hat. Wie hast du das durchstanden? Wie hast du die Stärke bewahrt, die du ja auch für deine Tochter brauchtest?
Also da ist meine letzte Kraft draufgegangen. Ich erinnere mich noch, wie ich hier abends vorgelesen habe. Und du bist ja dann auch in schwierigen medizinischen Zuständen. Und wie ich sehr erschöpft war und dann mit ihr eingeschlafen bin. Aber sie war ja klein. Ihr ist das dann schon aufgefallen, wenn ich da beim Bilderbuch irgendwas überblättere oder so. Also mein Kind hat mich da ganz genau. Und mein früherer Mann hat ganz toll zu mir gehalten, meine Familie hat toll zu mir gehalten. Und ich habe alle Freunde, mit allen Freunden den Kontakt aufgehört. Ich habe damals gelernt, ich habe mich nie als Opfer betrachtet. Ich habe nie gefragt, warum habe ich das jetzt bekommen? Diese Frage gibt's für mich nicht. Bin allerdings auch gläubig, das hilft natürlich auch sehr. Und das ist interessant, vielleicht kannst du damit was anfangen. Ich habe damals mit den Bekannten oder Freunden praktisch Freundschaften dann teilweise auch oder losere Bekannte waren es aufgehört zu sehen, die praktisch ja negativ waren oder sich immer selber als Opfer gesehen haben, gesagt haben, ja, du bist ja so erfolgreich wegen Sprachen oder wenn mein Vater da gewesen wäre, wäre ich auch verreist. Nein, die Leute, die reisen, reisen immer mit egal welchen Mitteln. Die Leute, die etwas schaffen wollen, schaffen das auch ohne große Beziehung, die schaffen das. Und ich habe, ich weiß nicht, warum das so wichtig für mich war. Vielleicht, weil ich ja doch irgendwie ein Opfer dieser Krankheit war, aber mich nicht so fühlen wollte. Dann ist mir aufgefallen, wie viele Menschen sich irgendwie so selber bemitleiden. Sowas mag ich gar nicht.
Also hast du dadurch einfach klarer für dich gesehen?
Ja.
Und plötzlich die Spreu einfach klarer vom Weizen trennen können?
Genau so war es. Und dann, was auch war, und das können viele nachvollziehen, die mal krank waren, danach war nichts mehr wichtig. Ich war da und ich lebte. Und weil du hast diesen Moment, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Und es ist einfach nicht wichtig, ob du an dem Tag ein ungebügeltes Hemd hast oder irgendwo ein Pickel. All diese Dinge sind nicht wichtig. Und das ist das Gute, was aus einer schweren Krankheit kommt, dass ich so dankbar fürs Leben bin und so dankbar für meine Familie und also ja, für alles, fürs gute Wetter halt auch.
Ja, herrlich. Das ist natürlich ein einschneidender Event, sagt man dir so dazu.
Ja, genau.
Gab es andere große Krisen in deinem Leben, die du zu durchstehen hattest und aus denen du herausgestiegen bist?
Ja, also das, was ich erzählte in der Schule, dass wir gemobbt wurden, so war das auch übrigens in meinem ersten Job, weil der Klausnitzer, den ich am Anfang erwähnt habe bei Premiere, also der Vorläufer von Sky, ja nicht immer seine schützende Hand über mich halten konnte. Die Leute waren neidisch. Ich war schön, klug und habe gestrahlt und die waren darauf auch neidisch. Ist mir begegnet. Also es gab bestimmt so eine kleine Schulkrise, es gab eine erste Jobkrise und das war die größte Krise, die ich gemeistert habe im Leben. Und ansonsten die normalen Sachen, die jeder hat, mal Liebeskummer oder sowas.
Wie es so dazugehört. Du hast schon einige Personen heute genannt, die für dich offensichtlich maßgeblich waren. Wer würdest du denn tatsächlich sagen, waren deine großen Mentoren oder Mentorinnen?
Ich habe ja die erwähnt, die mich beruflich begleitet haben. Aber ein ganz großer Unterstützer auch meiner Karriere und Förderer sind meine Eltern, insbesondere mein Vater. Und der Christoph Meinusch, den ich erwähnt habe, der hat immer ein Auge auf mich über alle Zeiten gehabt, auch als es mir damals nicht so gut ging. Ich habe viele tolle Mentoren, ich kann nicht Mentorinnen sagen, das war halt so, bis heute sitzen in Machtpositionen oft Männer noch, gehabt, die mich gefördert haben, wofür ich sehr dankbar bin.
Du selbst, könnte ich mir gut vorstellen, bist aber eine Mentorin für Menschen.
Ja, ich bin eine Mentorin und ich habe versucht, auch in meinen Teams viele Leute weiterzubringen und zu begleiten und auch sehr für die zu kämpfen. Also ich habe zuletzt darauf bestanden, dass der künstlerische Leiter vom Filmfest mein Nachfolger wird. Das ist ein sehr guter Mann. Ich habe in meinem vorherigen Job darauf bestanden, dass meine Assistentin die Einkäuferin wird, also bei Telepool. Und dann sagte der, wieso, die war Sekretärin, die war deine Assistentin. Da habe ich gesagt, nix, die wird's. Also ich habe mich sehr eingesetzt für Menschen und mir ist es gerade bei jungen Frauen sehr wichtig im Gespräch, die ein bisschen positiv feministisch zu erziehen, dass sie sich nicht klein machen, dass sie ein gutes Gehalt fordern, dass sie Sachen fordern, dass sie sich bitte nicht nur mit dem Vornamen vorstellen. Das ist ganz übel, das erlebe ich oft auf Bühnen, also auf großen Filmpremieren, deren ich ja viele hatte und erfreulicherweise immer noch beiwohnen kann. Da ist es so, da wird dann der Kameramann auf die Bühne geholt und hier und jetzt bitte ich auf die Bühne so und den Schauspieler und dann heiß und jetzt bitte noch
Brigitte.
Ja, jetzt bitte noch die Brigitte und unsere Cutterin, die Pamela. Hallo, haben die vielleicht einen Nachnamen? Kann sich vielleicht die Branche dann auch merken, wer es war, wie gut geschnitten wurde und dass die dann auch danach einen Job kriegen, ist mir sehr wichtig. Solche Kleinigkeiten, genau.
Mhm. Was schon mehr ist, eine Kleinigkeit, finde ich, was du
da gerade sagst. Ja, genau. Also darüber spreche ich mit Frauen. Darauf setze ich sie, auch ich als Chefin sage, du hast mich nicht drum gefragt. Und dann sagen die, ja, wir dachten halt, du kommst auf uns zu. Sag ich, nee, du musst fragen. Du musst ja auch die Anerkennung einfach auch mal holen, weil es ist ja nicht so, dass du, das ist auch eine wichtige Lehre in meinem Leben, du kriegst nicht immer Anerkennung, aber ich kann dich auch, du kannst auch mal jemand fragen, habe ich das jetzt gut gemacht oder wie findest du das? Man kann sich's auch einfach mal holen. Man muss nicht immer drauf warten.
Wie kam denn das, dass du so zum späteren, wirklich relativ späten Punkt sagst, ich schmeiße jetzt noch mal ein Studium drauf?
Rechts und links siehst du, dass nie die Philologen Geschäftsführer werden, du bildest eine Ausnahme, sondern immer die Betriebswirtschaftler oder Juristen. Das hat mich genervt. Also das hatte ich schon bei RTL 2, erinnere ich mich an einen, extrem, heute ist es ein extrem guter Freund, an einen, der sagte, nö, du wirst es nicht, du hast ja nicht Betriebswirtschaft studiert. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, du kennst dich ja gar nicht aus mit Filmen. Ja, egal, aber ich werde der AC vom Geschäftsführer sein oder Controlling machen, nicht du. Boah, das fand ich echt hart. Und dann habe ich mir später gedacht, ich will Geschäftsführerin werden. Wann habe ich Wirtschaft studiert?
Wo?
In Berlin habe ich ein MBA gemacht auf der Steinbeis Hochschule, auch wieder ein Stipendium bekommen, weil ich konnte es mir nicht unbedingt leisten, da das Studiengeld zu zahlen, weil MBAs sind teuer. Übrigens nicht so teuer wie in Amerika. Ich hatte neben mir einen sitzen, da habe ich gesagt, hey, du bist doch aus Amerika, warum machst du es nicht da? Sagt er, du, wir gehen nach Mailand, wir gehen zu NYU. In Berlin ist es etwas preiswerter, ich mach's hier. Und dort habe ich dann berufsbegleitend, also ich war 5 Tage im Monat in Berlin und dann nochmal ein paar Wochen in New York, ein paar Wochen in Mailand auf den Bocconi und der NYU und das war eine tolle Zeit, wahnsinnig anstrengend. Es ist gut, dass man das nicht weiß, wie anstrengend das ist. Also mit Kind, mit Job, mit einem extra Studium. Also da habe ich mir schon die Kante gegeben und danach bin ich Geschäftsführerin geworden, so war das.
Von was?
Vom Filmfest. Das war dann
das
Ende. Genau, also ich war dann am Ende praktisch meiner Zeit beim Bayerischen Rundfunk beziehungsweise bei Telepool und mehrere Leute haben mich darauf hingewiesen, dass der Filmfestjob frei wird und dass das doch ein Traumjob für mich sei. Und zum Schluss ging ich für die 3. Auflage von meinem Buch, das ist auch immer so parallel gelaufen, zu Bettina Reitz. Und da muss ich sagen, wenn ich sage, keine Förderinnen oder keine Mentorinnen. Die Bettina Reitz ist eine, die hat mich empfohlen auf dem Job. Und
Bettina Reitz musst du ein bisschen erklären.
Genau, die Bettina Reitz ist heute die Chefin von der Filmhochschule in München. Die war damals Programmdirektorin beim Bayerischen Rundfunk, ist davor schon eine große Produzentin gewesen, ist auch verantwortlich für einige deutsche Oscar-Nominierungen oder auch sogar Oscar-Gewinner und ist eine ganz tolle Frau. Und die hat mir gesagt, der Bayerische Rundfunk ist da Gesellschafter und ich glaube, ich darf dich empfehlen. Also jetzt überleg dir das mal. Und da habe ich gesagt, Bettina, du bist die vierte, die jetzt da an mich denkt. Sagt sie, ja, ich glaube, das musst du ganz schnell tun, weil die Bewerbung ist schon voll am Laufen, was ich mir gut vorstellen konnte, denn ich sagte ja nun seit 2 Monaten nein. Nachts hat's mich durchfahren und ich wusste, das ist mein Traumjob.
It's meant to be.
It's meant to be. Dann habe ich mich da beworben. Das war noch eine Kamikaze-Aktion, weil ich so spät dran war und überall meine Unterlagen noch abgeben musste, bei der Stadt, im Finanzministerium, also beim Freistaat, bei der Stadt, bei der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, beim Bayerischen Rundfunk. Überall musste ich das noch offiziell abgeben. Das habe ich in Nacht- und Nebelaktionen gemacht, wo ich meinen Mann angerufen habe, damals und gesagt habe, du musst sofort bleiben, du musst babysitten. Kannst nicht gehen, ich brauche Zeit, ich muss was schreiben und dann habe ich das gemacht und dann mich durchgesetzt gegen 14 andere Bewerber. Ja, und dann hatte ich meinen Traumjob, Gott sei Dank, wurde ich nochmal darauf hingewiesen von Bettina Reitz, die mich bis heute beruflich begleitet.
Also eine Mentorin ist.
Ja, eine Mentorin.
Sehr genau. Schön. Und erzähl mal, so, was sind denn so ein bisschen, erzähl mir doch mal ein paar kleine Anekdoten.
Genau, die erste Anekdote war, dass ich auf einer großen Pressekonferenz war und es gab natürlich auch neidische Leute, die es nicht geworden waren. Es gab Leute, die da saßen, Journalisten, die gesagt haben, das ist ja eine Fernsehtussi, die da sitzt, was will die denn beim Filmfest? Und da erinnere ich mich, da haben Küppers und der Udo, der damalige Bürgermeister, Küppers ist ein großer, das war der Kulturreferent der Stadt München, haben für mich geantwortet, denn ich war noch nicht so versiert, in der Presse auseinandergenommen zu werden. Das war der erste große Pressetermin. Und die haben dann den Journalisten geantwortet, eine filmaffinere Managerin werden sie in ganz Deutschland und vielleicht sogar in Europa gar nicht finden. Und ja, zack, war das. Und das hat mich so gefreut, diese Unterstützung. Und dann braucht man natürlich ein bisschen, um reinzukommen, um respektiert, akzeptiert zu werden. Ich habe dann auch tatsächlich als erste Festival, glaube ich, mit in ganz Europa Serien eingeführt. Da wurde ich wieder als Fernsehtussi beschimpft, weil ich eben, das schreibe ich mir schon auf die Fahne, vorausgesehen habe, dass Serien sehr wichtig würden und habe darüber auch Artikel geschrieben.
Es ist lustig, dass du das sagst, dieses Gefühl, dass Serien sich verändern, das hatte ich das erste Mal mit den HBO-Serien, als Sopranos kam, als plötzlich dieses Production Value sich massiv änderte und die Art, wie Geschichten erzählt werden, auch plötzlich ganz neu und elegisch waren und sich dann weiterentwickelt haben. Und dann kamen natürlich die Streaming-Dienste dazu.
Genau.
Und dann wurden plötzlich auch in ganz anderen Budgets plötzlich Geschichten erzählt.
Genau, und jetzt sind wir dank dem, was du jetzt gerade sagst, im Heute angekommen. Also ich habe das damals auch gespürt und gesehen und habe sogar behauptet, dass so in dem Artikel, das sind die Romane des 21. Jahrhunderts, weil und was die Produktionsbudgets angeht, hast du vollkommen recht. Also da wurde ja für eine Serienfolge wurde das Doppelte von einem Tatortbudget ausgegeben. Und das siehst du und das fand ich eben irre. Und das habe ich gespürt und gesehen und andere eben noch nicht. Pech für die. Auf jeden Fall war das Filmfest München eines der Festivals, eines der ersten Festivals, die ein Serien-Special hatten, wo du dann eben im Kino auf großer Leinwand die diese tollen Serien anschauen konntest. Und eben auch die vielen tollen Filme. Und ich habe da auch viel verändert und das gemacht, was sozusagen Change Management heißt. Das ist bestimmt auch meine Spezialität. Du musst, wenn du so eine kulturelle Institution leitest oder ein Filmfest, du musst das ins Heute führen. Und das ist eben das, was du leisten musst. Und was ich würde ich sagen oder was mir bescheinigt wird, dass ich das erfolgreich geleistet habe, auch fürs Filmfest, so eine Institution in die Moderne zu führen.
Du darfst jetzt ein bisschen Name droppen. Ich wünsche mir, dass du Name droppst. Du hast auch eine ganze Reihe Bilder mitgebracht. Einige davon dürft ihr und könnt ihr übrigens sehen auf unserem Instagram-Kanal. Aber bitte, wen hast du alles kennengelernt, Hände geschüttelt? Lass uns ein bisschen an deinem Glamour teilhaben.
Ja, also natürlich vorne an immer sehr beeindruckt von den Frauen, mit denen ich auch immer tolle Gespräche hatte, von Sofia Coppola bis Emma Thompson, die neben mir saß und auf die Bühne gesprungen ist und plötzlich mit der Band, die eigentlich zu ihren Ehren spielte, mitgesungen hat. Also ganz toll. Ganz groß ist Bryan Cranston gewesen aus Breaking Bad und der Antonio Banderas, der super geschichtsinteressiert war. Das war so ein Abend, wo wir nur über Geschichte und Altertum geredet haben. Ich musste noch einen meiner Programme an den Tisch holen, der hochgebildet geschichtlich war, weil ich dem gar nicht standhalten konnte, was der Banderas alles wissen wollte. Genau.
Er ist doch so ein Almodovar.
Genau.
Zügling,
der ist groß geworden über Almodovar, genau. Hat sogar mal eine dunkle Vergangenheit, weil er auch mal, als er kein Geld hatte, als Schauspieler in Pornos mitgespielt hat, aber ist ein Traumschauspieler. War mit Melanie Griffith verheiratet, die eins der ersten großen Star. Es war von, kennt man auch, von Working Girl, die war auf dem Filmfest. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wann gerne die Politiker kommen. Die kommen dann auch gerne mal auf dem roten Teppich, wenn wir diese tollen Stars da haben. Und Michael Caine und viele berühmte Italiener und natürlich auch viele große Regisseure. Das sind alles nur Menschen und du hast mit denen schönen Abende, wo sie einfach froh sind, wenn du sie beschützt. Vor allen Dingen von den Fans, die heute alle nur ein Handyfoto machen. Die laufen da lang, sehen, da ist jemand Berühmtes, wollen Handyfotos machen. Da habe ich auch drauf geachtet. Da gibt es eine große Fankultur und du achtest dann auf die Fans, die eben Bücher mitbringen oder die schon lange Sachen über Antonio Banderas sammeln und die versuchst du über deine Presseleute nah an den Star ranzubringen. Das ist das Schöne am Filmfest München, es ist zum Anfassen sozusagen und denen Autogramme zu verschaffen und ansonsten versuchst du sie einfach ein bisschen zu schützen. Sie sind ja für die Filmabende da, sie geben sich ja her für ihre Filme.
Sehr schön, was du gerade gesagt hast, das sind ja eigentlich nur Menschen. Wie begegnet man einem sehr berühmten Menschen, egal ob Mann oder Frau, die dich ja schon geframed hat, weil du die Person als Rolle in einem Film gesehen hast? Also es ist, glaube ich, sehr schwer, das zu trennen im ersten Augenblick, weil man ja die Person irgendwie, den Charakter schon so kennengelernt hat. Gab es sowas?
Das ist eine sehr interessante Frage, die du fragst, die ich mir auch noch nie so gestellt habe. Ich sehe immer den Menschen dahinter. Das ist immer, sehe ich überall immer nur den Menschen dahinter. Und jeder ist in dem gut, was er kann und was er macht. Das kann auch eben eine Mami sein, die jetzt gerade mal 4 Kinder großgezogen ist und es nicht geschafft hat, parallel noch perfekt zu sein und zu arbeiten. Oder ein einfacher Arbeiter sein, der einfach ein Wahnsinns Einbau gerade schafft, weil er ein toller Schreiner ist, was auch immer, das sind alles für mich Erfolge und so sehe ich den Menschen und so sehe ich mein Team, jeder gibt sein Bestes und der Schauspieler auch, aber in dem Moment, wo er dann da steht, ist er ein Mensch, der vielleicht gerade aus dem Flugzeug steigt, der müde ist und dann bist du für die der erste Ansprechpartner und das mögen die gerne und wenn sie dich, wenn du dich mit denen auch noch gut verstehst, also das ist toll.
Müde kann ich mich dich überhaupt nicht vorstellen, muss ich zugeben. Ich glaube dir, dass du auch schläfst in der Nacht irgendwann mal. Wie ist es heute, so ein quirliger, extrem vielseitig interessierter Mensch wie du, mit so viel Energie, der bleibt ja nicht einfach sitzen. Also was sind im Augenblick deine Pläne, deine Aufgaben? Wie geht's weiter mit Diana Ilien?
Genau, also nach 31 Jahren durchgehender, voller Berufstätigkeit genieße ich eine kurze Auszeit, das nennt man Sabbatical, so nenne ich das. Und die Leute brauchen auch eine Story dazu, weil mich die Leute ja positiv gern haben und hochschätzen und denken, oh Gott, in welchem Job ist sie denn jetzt bald wieder? Und ich denke, dass ich im Frühjahr wieder arbeiten werde. Da steckt jetzt kein großes Geheimnis dahinter, hat sie schon was ab Frühjahr. Ich rede mit Headhuntern und verschiedenen Institutionen und freue mich einfach sehr, dass dieses ganze Berufliche und diese Anstrengungen und die Kraft, die man auch versucht zu behalten, dass das Früchte trägt und dass ich immer noch gut im Gespräch bin. Aber was es genau sein wird zum Schluss, das kann ich dir noch nicht sagen.
Vielleicht ist es ja wieder irgendwie so ein kleines, kurzes Gespräch, das dich plötzlich in irgendeine Richtung
führt. Das kann sein, ganz genau. Das kann sein, immer offen bleiben, genau.
Immer offen bleiben, das nehmen wir auf jeden Fall und gerne mit. Diana, es war wundervoll, dich hier
Danke.
Zu haben. Unserem Podcast.
Danke.
Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen.
Ganz meinerseits. Danke an dich und dein tolles Team.
Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Produktionsleitung Rebecca Strieder. Redaktionsleitung Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung Video und Audio Alexander Meyer. Grafik und Animation Laura Heck.
Sarah Voggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.